Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder richtiger Sender Radio X, richtiger Tag für den Freitag im Monat, richtige Uhrzeit 16 bis 17 Uhr und richtige Sendung Umweltmagazin bei Radio X von Greenpeace Frankfurt. Wir reden heute übers Bauen. Ich hoffe, angemessene Jahreszeit verschnupft etwas, dass ich trotzdem einigermaßen zu verstehen bin. Ich werde mein Bestes geben. Bauen im Bestand anstelle Abriss und Neubau, notwendige Neuausrichtung im Bausektor, Ausrufe, Fragezeichen würde ich da jetzt mal dahinter setzen. Neben dem Verkehr ist der Bausektor das große Sorgenkind im Hinblick auf die Naturbelastung. Circa 40% der Treibhausgasemissionen, 55% des Müllaufkommens, 50% der produzierten Rohstoffe entstehen in den Ländern des globalen Nordens in diesem Bereich, in diesem Sektor. Durch Flächenversiegelung für neue Siedlungen und Infrastruktur wird allein in der BRD eine Fläche von ca. 80 Fußballfeldern täglich verbraucht, muss man wirklich sagen. Oder zumindest mal einer anderen Nutzung zugeführt. Damit einhergehen die Zerstörung von Ökosystemen, Hitzewellen und Hochwasserrisiken. Und es entstehen auch soziale Ungerechtigkeiten. Das Ganze eine enorme Herausforderung auch für den Gebäudesektor. Welche Anforderungen ergeben sich daraus? Welche Maßnahmen müssen für eine nachhaltige Form des Bauens angegangen werden? Darüber spreche ich heute mit der Miriam Rabmund. Sie engagiert sich bei den Architects for Future. Hallo Miriam.
Hallo.
Du bist ja fast schon Stammgast. Das zweite Mal jetzt, oder?
Ja, das zweite Mal. Macht sehr viel Spaß hier.
Okay, vielen
Dank.
Mit
den vielen bunten, leuchtenden Knöpfen.
Und die Astrid Wuttke, sie ist Architektin und Mitglied im Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, kurz BDA. Darüber hinaus ist sie Vertreterin der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen im Landesdenkmalrat und seit kurzem Mitglied im Städtebaurat der Stadt Frankfurt. Hallo Astrid, schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Ich bin mit deinen Funktionsbezeichnungen schon fast am Ende der Sendung.
Da ist ja, eine. Ja, da können wir auch ein bisschen was weglassen.
Okay, ja, nein, ich finde es ja, wenn du da schon so unterwegs bist, ist das so ein ganz gutes Zeichen. Ja, meine Einstiegsfrage wäre jetzt, Miriam, ich fange jetzt bei dir an mal. Welche Bedeutung haben denn Gebäude für Architekten und Architekten? Seht ihr das auch nur unter Funktionalitätsgesichtspunkten oder auch darüber hinaus?
Also das ist eine ziemlich große Frage, mit der wir uns im Studium lange beschäftigen und danach auch.
Und ja, habe ich es ja getroffen.
Da du uns die Frage vorab geschickt hast, habe ich mal versucht, eine gute Antwort darauf zu finden und habe mir ein paar Notizen dazu gemacht, was Architektur ist. Ja, sicherlich ist es Teil der gebauten Umwelt, vom Menschen, für den Menschen. Und ja, sie muss natürlich auch eine gewisse Qualität haben, sonst darf man das nicht so nennen. Die ist sowohl funktional als auch ästhetisch. Und ja, Architektur spiegelt den Stand der Technik wider, ne, zu der Epoche, in der sie entstanden ist. Aber sie spiegelt auch die Gesellschaft wider, ne, Wertevorstellungen, Lebensweisen, Kunst, Trends und so weiter. So würde ich die Frage mal beantworten.
Astrid?
Ja, also vielleicht kann man dazu einfach auch sagen, Architektur ist ja was, da kann man sich ja gar nicht entziehen. Also jeder wohnt ja irgendwo, jeder geht in irgendwelche Gebäude rein und raus. Und das ist natürlich dann auch eine große Verantwortung, wenn man eben dafür zuständig ist, diese Gebäude zu entwerfen und zu gestalten, weil eben die Gebäude von Menschen benutzt werden und die Menschen sollen ja sich auch gerne in den Gebäuden aufhalten und sich irgendwo auch ein Stück weit damit identifizieren. Und das ist letzten Endes auch was eben auch so ein Verein wie der BDA sich da auf die Fahne geschrieben hat, letzten Endes auch für so ein Stück weit die Baukultur und die Architekturqualität auch sich einzusetzen. Eben genau über dieses reine Funktionale hinaus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Einen Schwenk möchte ich jetzt noch machen, bevor wir dann weitergehen. Hatte vermutet, dass mir die eine oder andere Frage einstellt. Ich meine, wenn man sich manche Bauten aus den, okay, man muss auch, wie du das sagtest, als die Zeit in den Blick nehmen, zu welchen Zeiten das war, was da ja teilweise in den 60er, 70er Jahren gebaut ist. Da gab es mal früher den Spruch, wenn die Architekten darin wohnen müssten, würden sie nicht so bauen. Könnt ihr das unterschreiben?
Ach, ich weiß nicht, da tut man der Architektur der 50er, 60er Jahre auch so ein bisschen Unrecht. Also okay. Das ist vielleicht auch ein bisschen, wir wollen ja nachher auch über die städtischen Bühnen reden. Das ist ja genau auch ein Projekt, unter anderem auch aus dieser Zeit. Das stimmt ja dann auch nicht ganz. Da steckt ja auch was aus der Jahrhundertwende, also um 1900 noch drin in dem Gebäude. Das ist ja relativ komplex. Aber es ist natürlich so, dass eben in den 50er, 60er Jahren letzten Endes auch diese zunehmende Industrialisierung sich eben auch aufs Bauen ausgewirkt hat und dann auch die Bauteile nicht mehr so, wie man das vielleicht noch in der Vorkriegsarchitektur gedacht hat oder wie das in den 20er Jahren eigentlich losging, das auch nicht mehr so für die Ewigkeit gedacht war, sondern von vornherein gedacht war, dass man auch Verschleißteile hat, die man austauscht, um das einfach auch immer wieder an einen neuen Stand anpassen zu können. Oder gerade wenn man jetzt auch an Glasarchitektur denkt, Gläser sind halt eben auch nicht so lange haltbar wie jetzt die dicken Mauern von so einer Ritterburg, sag ich jetzt mal. Und das wird immer so ein bisschen durcheinandergebracht oder verwechselt. Und dann kommt eben dazu, dass die 50er, 60er Jahre Bauten, gerade weil es da so einen großen Bauboom einfach auch gab in Deutschland durch die Nachkriegszeit, wurde sehr viel gebaut und es wurden die Gebäude auch jetzt nicht so vielleicht gepflegt, wie man das hätte machen sollen. Und dadurch sehen die dann heutzutage oftmals auch so ein bisschen ramponiert aus. Und das ist aber letzten Endes eine Frage des Gebäudeerhalts oder da altert eben so ein Gründerzeitgebäude, altert einfach ein bisschen besser, als es ein Nachkriegsgebäude.
Langsamer, Miriam, langsamer erhält sich das länger. Ich gebe dir gleich nochmal eine Frage mit. Wurde früher nachhaltiger gebaut? Ich weiß, ich habe dir die Frage auch bei der Donndorf-Sendung gestellt. Jetzt haben wir eine andere Sendung nochmal. Wurde früher nachhaltiger auch gebaut?
Also es wurde definitiv anders gebaut, ne? Und die Architektur der 60er und 70er Jahre, die erscheint vielen heute als nicht schön. Aber die Ideen dahinter waren eigentlich schön, ne? Es ging darum, dass man durchlüftete Räume hat, dass man viel Freifläche hat und so weiter, ne? Die Ideen dahinter waren durchaus legitim und auch gut. Es ist nur nicht alles, es hat vielleicht nicht immer alles nach Plan geklappt, wobei das in Deutschland eigentlich relativ gut noch gelaufen ist, ne? Im Vergleich zu anderen Siedlungen im Ausland. Aber nachhaltiger, also...
Also ich meine jetzt langlebiger.
Langlebiger, eigentlich, ja, in gewisser Weise, ja, also so ein Betonbaukörper, der hält ja nun mal auch ewig, ne? Man muss den halt pflegen und warten, aber das ist bei den alten Gebäuden ist es auch so. Also wenn ich jetzt, ne, wenn wir jetzt wieder die Donndorf-Druckerei haben, so ein altes Mauerwerk habe, das muss ich, ist es nicht passiert, aber ich muss es eigentlich auch pflegen und warten, ne? Oder wenn ich dann, weiß ich nicht, eine Stampflehmwand habe oder ein Fachwerkhaus oder sowas, das muss alles gepflegt und gewartet werden, ne? Jetzt haben wir aber zu diesen Gebäuden, die so ein bisschen älter sind, habe ich das Gefühl immer so, das empfinden wir eher als schön als die in den 70ern und darum pflegen wir sie vielleicht auch ein bisschen besser.
Okay. Hast du das mal
gerade, wenn wir ja auch über die Bühnen sprechen wollen, also gerade dieses Wolkenfoyer, also es ist ja jetzt hier Hörfunk, deswegen kann ich das nicht ins Bild halten sozusagen. Ich habe extra mal das Buch auch mitgebracht heute. Es gibt ein ganz schönes Buch, was die Initiative Zukunft Bühnen herausgegeben hat. Philipp Oswald, der Professor ist an der Uni in Kassel für Architekturtheorie und Entwerfen. Und da konnte ich eben auch einen kleinen Beitrag in diesem Buch mitveröffentlichen, was mich sehr gefreut hat. Und da geht's halt eigentlich in Anführungszeichen hauptsächlich erstmal um dieses Wolkenfoyer, was ja auch denkmalgeschützt ist.
Also das
ist
du
ja
sprichst quasi jetzt von dem Schauspiel,
genau,
städtische Bühne.
Schauspiel und Oper gibt's vorne ja dieses große Glasfoyer mit diesen Blechbüchsen, hat man die, glaube ich, auch mal so bezeichnet, als die neu waren. Also das ist ja eine raumgreifende Skulptur von einem ungarischstämmigen Künstler, der das eben in den 60er Jahren für diesen Raum geschaffen hat. Der Zoltán Kemény, so heißt auch das Buch, Zoltán Keménys Frankfurter Wolkenfoyer. Also wen das interessiert, gerne mal danach schauen. Und ich kenne eigentlich niemanden, der dieses Foyer der das nicht toll findet. Also ich habe wirklich, ich bin als Kind, ich bin hier im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen, wir sind wahlweise nach Darmstadt ins Theater gegangen mit der Familie oder hier in Frankfurt. Das sind beides moderne Theaterbauten. Das ist nicht irgendwie so ein klassisches Theater mit Säulen und Treppe, wo man dann irgendwie ehrfürchtig raufgeht. Und ich kenne auch jetzt, wenn ich bei uns im Büro, ich bin Partnerin bei Schneider und Schumacher, wir sind irgendwie über 120 Leute hier in Frankfurt, auch ganz gemischt aus allen möglichen irgendwelchen Ecken der Erde kommen da meine Kolleginnen und Kollegen. Ich kenne ganz viele, die eben auch sagen, sie haben sind in Frankfurt angekommen, sie sind da an diesem Willy-Brandt-Platz ausgestiegen oder da vorbeigekommen und haben erstmal gedacht, was ist denn das hier für ein cooles Haus? Ja, so, also ja, das stimmt ja gar nicht, dass die 70er oder die 60er Jahre in dem Fall und die 50er Jahre immer grundsätzlich erstmal nicht schön gefunden werden.
Also ich denke, die Aussage von mir vorher bezog sich eben auch hauptsächlich auf Wohngebäude. Mhm. Also ich meine, dass die repräsentativen Gebäude natürlich anders angegangen werden, ist vielleicht nachvollziehbar oder ist zumindest ein Fakt. Aber bei Wohngebäuden ist es wahrscheinlich schon eher, da hat man vielleicht auch nicht, lässt man sich vielleicht auch beim Bauen selber insgesamt nicht so viel Zeit, um das zu errichten, weil man sagt, die Leute wollen ja rein, während das bei einer Sache wie jetzt zum Beispiel bei den städtischen Bühnen dann doch eher zeitlich offener ist, Miriam. Kann man das so formulieren?
Also weiß ich nicht,
gut, dass man nicht im Fernseher sind. Sie rollt mit den Augen.
Also mit den 50er Jahren, das ist ja vielleicht auch gar nicht so ganz so. Also wenn man mal guckt, die Wohngebäude aus der Zeit, was die auf jeden Fall immer haben, also man hat materialsparsam gebaut. Das ist schon so. Ne? Also wenn wir heute solche Gebäude sanieren oder umbauen oder damit irgendwie zu tun haben, die Außenwände sind oftmals aus diesem Trümmerverwertungsgestein gebaut, letzten Endes aus dem Nachkriegsschutt zusammengesetzt. Heutzutage würde man das vielleicht auch sagen, ist eigentlich ganz vorbildlich, dass man eben vorhandene Bauteile wiederverwertet hat. Ja, also das ist ja diese ganze Diskussion des Recycling und des Zurückführen von Abbruchmaterial in irgendwie Neues. Dann, wenn man sich diese Betondecken aus der Zeit anguckt, sehr dünn, wenig bewährt. Das hat man eben damals gemacht, weil man Material sparsam bauen wollte. Das sind eigentlich so Ziele, die wir ja heute eigentlich wieder haben. Und wenn man aber dann trotzdem schaut, die Fenster haben meistens irgendwelche Werksteinfensterbänke. Also das ist eben nicht so ein Blechteil, wie man das heutzutage macht, sondern das sind eigentlich wertige Materialien. Wenn ich heutzutage sowas plane, muss ich schon lange diskutieren, bis ein Bauherr einsieht, dass man eine Fensterbank eben nicht aus so einem
Plastik.
Ja, oder irgend so einem gekanteten Blechhalbzeug da irgendwie halt so dran dengelt oder dass man ein Fenster halt eben irgendwie so und so zu bauen hat. Das ist also auch alles nicht so schlecht, wie
es sich
jetzt gerade angehört
hat. Ja, genau. Entschuldigung. Aber ich freue mich, ich habe offensichtlich da einen Punkt getroffen. Da kann ich jetzt schon mal nur einen Punkt vorgreifen. Den hat nämlich später, wenn man mal drüber reden möchte, mit Baumaterialien. Aber wenn du schon das Astrid erwähnt hast, an dich mal, Miriam, die Frage, wie sieht es mit Altmaterial recyceln? Wie verbreitet ist es im Bauwesen?
Also es kommt ganz auf das Material an, ne? Also sowas wie Stahl oder ja, Bleche, sowas wird eben gut recycelt, es wird eingeschmolzen und so weiter. Es ist relativ günstig, also es ist günstiger, als das neu abzubauen. Und von daher funktioniert es bei diesem Rohstoff sehr gut. Ne? Aber wenn das jetzt um Beton geht, dann oder Sand oder sowas, ne, dann ist es halt eher ein schwieriges Unterfangen, weil wenn Beton einmal Beton ist, dann kann man ihn nicht mehr so gut warm machen und in eine neue Form gießen, so wie bei Stahl oder sowas. Sondern das passiert, also es wird dann sozusagen alles einmal zermahlen und dann, wie das Astrid eben geschildert hat, kommt es dann eben, wird es dann in den neuen Zement untergemischt sozusagen, ne, als Ersatz für diese Kieselsteine, die man so aus diesem Waschbeton aus den 70er Jahren kennt zum Beispiel. Ne? Also das wird dann ersetzt zum Beispiel durch Abbruchmaterial. Holz zum Beispiel wird allermeistens verbrannt. Das ist auch nicht unbedingt sehr vorbildlich. Ja, aber so passiert es nun mal. Also es kommt immer ganz auf das Material an, ne? Wie gut man recyceln kann oder nicht. Ja.
Schadstoffbelastung, Astrid, spielt wahrscheinlich auch eine Rolle.
Ja, also wobei, das ist auch immer so eine beliebte Diskussion. Das hatten wir jetzt bei dieser Dohndorf-Druckerei, war das ja auch Thema, dass es dann hieß, so ein Altbau ist mit Schadstoffen irgendwie belastet möglicherweise. Und das ist auch in den meisten Fällen so, weil man eben immer irgendwelche Reste aus irgendwelchen vorangegangenen Bauphasen davor findet, wo eben Materialien verbaut sind, die man heute gar nicht mehr benutzen darf. Aber das ist auch so ein bisschen so eine naja, ich will jetzt nicht sagen scheinheilige, aber irreführende Diskussion, weil auch wenn ich das Gebäude abbreche, muss ich vorher eine Schadstoffsanierung machen, weil ich natürlich diese Schadstoffe nicht einfach mal so in den Bauschutt mit rein vermischen darf. Und deswegen fällt diese Schadstoffsanierung in jedem Fall an. Also wenn ich das Gebäude weiterverwende, fällt sie an, und wenn ich das Gebäude abbreche, fällt sie genauso
dann
an.
Dann geht es um Entsorgung letztendlich.
Genau, ja gut, bei Schadstoffen ist es halt einfach so, da haben wir eine Entsorgungsthematik. Und aber ansonsten, also jetzt Thema Rohbau, wenn man jetzt mal sagt, ein Gebäude besteht ja jetzt nicht nur aus Rohbau, aber der Rohbau macht einen sehr großen Teil aus, also 40-50%. Relativ viel davon ist gar nicht zu sehen, deswegen kann man sich das manchmal nicht so vorstellen. Also es geht da auch um die Gründung, also die Fundamente. Weswegen ist jetzt, es gibt gerade ein Projekt in Hamburg, wo eben eine Genossenschaft ist, das glaube ich auch dieser Gröninger Hof, wo ein Parkhaus umgenutzt werden sollte zum Wohnen.
Okay.
Das hat dann nicht ganz geklappt, weil leider diese Betondecken durch den Salzeintrag von Streusalz, soweit ich da jetzt informiert bin, waren die dann so stark belastet, dass eben jetzt dieser Rohbau auch leider abgebrochen werden muss, weil es halt schädlich wäre fürs Wohnen. Aber die behalten die Gründung im Boden und haben eben darüber schon allein, dass sie sich die Gründung sparen, eine enorme Ersparnis an letzten Endes, also graue Energie nennen wir das ja. Ne? Also das Material, was quasi verbaut ist und verbaut bleibt, ist sozusagen eine Energie, die graue Energie, die eben im Gebäude gespeichert ist. Und wenn man das jetzt alles mal weiterdenkt, also das ist noch sehr in den Anfängen, also vielleicht kann da die Miriam, weil du über diese Zertifizierungssysteme da, an denen du da mitarbeitest, vielleicht ein bisschen besser Bescheid weißt noch. Aber das ist eben so aus unserer Wahrnehmung, so wie wir im Büro arbeiten, ist das eben gerade auch in den Anfängen. Also eigentlich müsste man sagen, jemand, der ein Gebäude umnutzt, startet mit einem Guthaben. Also weil er schon sozusagen etwas erstmal behält. Und dann wird das Ganze natürlich auch viel interessanter. Im Moment ist es immer noch so, dass ein vorhandenes Gebäude immer erstmal für alle eine große Belastung darstellt. Und das muss sich dringend ändern. Und da können eben diese Bewertungssysteme jetzt hoffentlich auch einen Beitrag dazu leisten.
Die Miriam nickt kräftig mit dem Kopf, bitte.
Ja, also tatsächlich ist es so, wie Astrid sagt, ne? Also wenn man etwas möglichst unverändert lässt, dann ist es eigentlich das die hochwertigste Form von Recycling, ne? Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht aus einem Kilo Beton ein Kilo neuen Beton machen, sondern ich brauche dann wieder neue Rohstoffe, ne? Und so weiter. So. Also das heißt, etwas unverändert so zu lassen, wie es ist, ist die höchste Form, also die Wiederverwendung, ne? Und danach geht's dann weiter mit Recycling. Etwas hochwertiger, weniger hochwertig, kommt dann auch immer darauf an, wie sind jetzt bestimmte Materialien miteinander verbunden, wie rein sind die, wie gut kann ich die recyceln und so, dann geht das sehr ins Detail. Ja, aber das ist immer sozusagen, ja, weil es dann eben sehr kompliziert wird und deshalb ist eigentlich das Credo am besten stehen lassen, was man stehen lassen kann.
Ja, das ist dann gleich ein guter Einstieg, aber eine Frage, also Aha-Erlebnis-Effekt, wie auch immer von mir jetzt gerade ist, verschwinden auf Nimmerwiedersehen tut nichts in dem Bereich. Kann man das so sagen?
Das habe ich jetzt nicht ganz
verstanden. Du meinst Rohstoffe?
Ja, irgendwie, also meinst du, wenn du so ein Gebäude abreißt und wiederverwertest, ist es ja immer noch im Kreislauf, wie auch immer. Du kannst es nicht ins Nirvana schicken, sondern die Teile sind immer irgendwo in der Welt, in der Umwelt im Umlauf, oder?
Naja, im Moment ist es halt so, dass ein großer Teil von Abbruchmaterial auf die Deponie wandert.
Ja, das meine ich. Es bleibt in der Welt. Es ist vorhanden.
Ja, genau.
Wo auch immer, in welcher Form immer.
Also die Recyclingquoten sind eigentlich super hoch in Deutschland und in Österreich und auch in der Schweiz. Also die sind bei 95-98%, aber Recycling heißt halt wirklich einfach in die Maschine, ne? Dann wird das alles zerschreddert und dann kommt es meistens unter die Straße. So. Also es ist keine sehr hochwertige, es wird sehr viel
recycelt. Also als Straßenbelag, dann meinst du unter die Straße?
Unter die Straße, jetzt immer ein Unterbau und das allermeiste, okay. 70% von dem Recyclingmaterial landet unter der Straße. Ne? Jetzt natürlich die Frage, was passiert, wenn wir nicht mehr so viele Autobahnen bauen, ne? Dann sind die Recyclingquoten wahrscheinlich schlechter.
Ich hatte gestern wieder eine gute Idee, was Ausbau der Infrastruktur bei Zügen, beim Bahnverkehr anbelangt. Wir haben so ein tolles Autobahnnetz über die Republik verteilt, warum das nicht nutzen für Zugverkehr? Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
Ja, also die Frage ist, wie können wir hochwertig recyceln? Weil eigentlich, wir recyceln eigentlich fast alles, was nicht belastet ist, ne, was schadstoffbelastet ist, muss auf die Deponie. Aber ja, es ist nicht hochwertig recycelt und da muss man eigentlich hinkommen. Also Wiederverwendung und möglichst ohne das groß bearbeiten zu müssen, ja, die Materialien wieder zu verwenden und im Kreislauf zu halten. Ja.
Also ich würde da jetzt auch nochmal, weil wir es ja jetzt von diesen 50er, 60er Jahren hatten und wie langlebig hat man gebaut. Also was beim Recycling jetzt natürlich ja auch eine Rolle spielt, ist, inwieweit lassen sich die Materialien überhaupt auch trennen. Also das Thema Rohbau ist ja dadurch, dass ich sozusagen den Sand mit dem Zement und so weiter schon so sozusagen so eine Art Kompositmaterial da verbunden habe, muss ich das dann eben, wenn ich das recyceln will, wieder zerschreddern und irgendwie sozusagen irgendwelche Teile aufspalten und so weiter. Und wenn man jetzt sich mal so eine 60er-Jahre-Fassade vorstellt, die halt vor ein zum Beispiel ein Betonrohbau davor gehängt ist, da ist es eben ja schon von vornherein so gedacht, dass man die auch wieder abhängt und dass man dann eben vielleicht auch wieder was Neues mal hinhängt und dass man eben das, was man abgehängt hat, möglicherweise auch viel einfacher dann auseinanderbauen kann, weil es eben aus irgendwelchen Teilen steht, die überhaupt auseinandernehmbar sind. Also das ist eben alles immer ein bisschen die Frage, was man eigentlich da genau anschaut. Also muss man immer genau gucken, worum es eigentlich gerade geht. Also Rohbau was anderes als zum Beispiel Fassade. So.
Jetzt sind wir völlig von meinem Konzept abgewichen. Ich hatte mir jetzt ganz andere Fragen ausgedacht von Anfang, aber das können wir dann nachher machen. Ich glaube, jetzt machen wir doch mal ein bisschen Musik, dass die Leute sich, dass sich alle wieder erholen können. Ja, dass ich ein bisschen setzen kann. Das war doch ganz schön interessant, spannend, gute Information. Ja, ich habe hier den Lou Reed, Perfect Day. Naja, das war jetzt mitnichten Lou Reed, das war R.E.M. und It's the End of the World as We Know It. Klammer auf, and I feel fine. Passt ein bisschen zu unserem Thema, wir wollen die Welt wieder erbauen, oder? Ja, wir sprechen heute über das Bauen im Bestand, beziehungsweise Abriss, Neubau und die Transformation im Bauwesen. Die Miriam ist bei den Architects for Future aktiv. Miriam, wer engagiert sich denn bei euch? Sind außer Architektinnen und Architekten auch andere Akteure vom Bauwesen, der Bauwirtschaft mit dabei?
Ja, sicherlich. Also wir haben das eigentlich bereut, dass wir uns Architects for Future genannt haben. In Österreich heißt die Bewegung Build for Future. Das trifft es vielleicht besser. Okay. Also wir sind nicht nur Architekten und das können auch nicht nur Architekten machen oder ne, das ist diese ganzen Thematiken sind so komplex. Also da sind dann die Fachplaner dabei, die Bauingenieure, Handwerker. Also wir nehmen alles auf. Jeden, der sich engagieren will bei uns. Ja. Und der Name ist nur irreführend.
Im Urlaub,
oder? Ja, also wir haben mittlerweile auch, ach, ich weiß gar nicht, Menschen, die sich halt mit Rohstoffen und die eher so aus der Geografie oder sowas kommen, ne? Also alle sind da mittlerweile so ein bisschen eingestiegen und es ist auch ganz schön, dass es so ist.
Okay, ist ja auch für euch spannend, oder?
Auf jeden Fall.
Viel Input. Astrid, der BDA, Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, ist das die traditionsreichere Interessensvertretung?
Standesvertretung? Gibt es auf jeden Fall länger als die Architects for Future. Aber also der BDA ist eben ein Verein, der sich, wo sich eben Architektinnen und Architekten sozusagen versammeln, die da auch hineinberufen werden, wenn sie sich um die Baukultur und die Architekturqualität sozusagen verdient gemacht haben. Also da kann man nicht einfach so eintreten, sondern man muss eben ein sogenanntes Werk vorzuweisen haben, was eben so einen gewissen, sagen wir mal, so einer gewissen Berufsehre entspricht, wenn man das vielleicht so bezeichnen kann. Und deswegen fühlen sich eben Architektinnen und Architekten, die da organisiert sind, eben auch besonders diesen Faktoren verpflichtet, die wir jetzt eingangs schon mal besprochen hatten. Also nach dem Motto, dass es eben ja über die reine Funktionserfüllung oder über die reine Baukosteneinhaltung oder über diese ganzen Themen, die natürlich alle wichtig sind, bei Architektur eben auch um einen kulturellen Aspekt geht und eben qualitätvolles Bauen ganz vorne im Fokus steht. Und das war jetzt ganz interessant. Also erstmal, es gibt ein Papier, was der BDA veröffentlicht hat 2019. Das nennt sich das Haus der Erde. Und da geht es eben um diese ganze Thematik, wie bauen wir weiter in Zukunft? Also was ist eigentlich nachhaltiges Bauen?
Und ein da Haus steht, für die Erde?
Oder das Haus, also nach dem Motto auch so ein bisschen dieses, es gibt eben einfach nur eine Erde und die Erdoberfläche hat eben eine gewisse Größe und die wird halt auch jetzt absehbar nicht irgendwie wachsen. Und was machen wir denn eigentlich damit? Und was da eben so ein Satz war, ist, wo ich auch selber damals wirklich überrascht war, dass so ein Berufsverband letzten Endes sowas so formuliert, bauen muss vermehrt ohne Neubau auskommen. Das steht da so drin. Und das ist ja so ein bisschen wie wenn jetzt Juristen sagen würden, die Menschheit muss weniger Klagen vor Gericht führen oder so. Also es ist ja fast so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, nehmt ihr euch jetzt eure eigene Aufgabe weg. Aber das ist eben genau überhaupt nicht so. Weil gerade auch dieser Umgang mit dem, was schon da ist und das immer wieder auch zu adaptieren und auch weiterzuentwickeln. Also wir sprechen da im Büro auch von Weiterbauen und nicht irgendwie von Umbauen, sondern das bedeutet eben ja auch, dass sich die Dinge auch immer in die jeweilige Zeit und den entsprechenden Aufgaben dazu passend auch weiterentwickeln müssen. Aber und das ist ja auch eine sehr zukunftsorientierte Vorgehensweise und gar nicht so, ach, jetzt renovieren wir hier nur mal so ein bisschen, jetzt sind wir mal ganz vorsichtig und streichen das hier nur mal neu an und am besten machen wir gar nichts. Also es soll natürlich trotzdem auch so sein, dass man die Dinge auf die Anforderungen weiterhin anpassen kann. Die Frage ist halt einfach eben nur, ob man das immer zwingend mit einem kompletten Neubau machen muss oder ob man eben auch sagen kann, wenn ein Gebäude da ist, hat es Qualitäten. Und man arbeitet eben viel mehr mit diesen vorhandenen Qualitäten oder versucht, die noch stärker zu verbessern oder auch nochmal in den Vordergrund zu stellen.
Also die Formulierung, die du gerade gewählt hast mit dem Weiterbauen, ist jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, physisch gemeint, sondern schon ein bisschen auch im übertragenen Sinn Weiterbauen.
Ja, beides eigentlich.
Beides, auch, ja klar.
Ja, genau, ja.
Miriam, die Architects for Future, was sind denn eure Ziele? Außer die Welt besser zu machen.
Ja, das Ziel ist die Bauwende. Und was die Astrid beschrieben hat, ist natürlich ein großer Punkt der Bauwende. Und das ist einfach weniger Bau, ne? Also so ein Suffizienzgedanke. Aber eben auch Rohstoffverbrauch oder Kreislauffähigkeit und so weiter, das spielt ja eben alles mit rein, also so wie es im Moment läuft, aber ich glaube, das ist wirklich kein Geheimnis, so kann das dann einfach nicht weitergehen und es wird auch nicht so weitergehen, also einfach aufgrund der Verknappung der Ressourcen und Oberflächen und so weiter, ne?
Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, warum, ihr habt 10 Forderungen aufgestellt, warum habt ihr die aufgestellt, das war ja so, wie du das gerade sagtest, aber gibt es insgesamt in der Bauwirtschaft mit all ihren Akteuren ein Bewusstsein für diese Thematik, hat sich da schon jetzt irgendwie aus deiner Sicht, auch Astrid, du darfst auch gerne was dazu sagen, irgendwie was verändert, habt ihr schon was bewegt?
Also ich würde sagen, das hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Astrid. Definitiv. Ich muss sagen, als ich studiert habe, das ist 15 Jahre, da war das keine Frage, ne? Ob man mit Beton baut oder nicht. Sichtbeton ist schön. Und da wurde dann mal erwähnt, man muss den Klinker auf 1400 Grad erhitzen, aber das war es dann auch, ne? Dass diese Produktion von Beton 7-8% der globalen Treibhausgasemissionen ausmacht, das ist da nicht gefallen, so, ne? Oder vielleicht ist es gefallen, aber es schien nicht weiter relevant zu sein, so. Also es gab dafür, uns wurde eigentlich diese Sensibilität nicht vermittelt. Und ich glaube, es hat sich komplett gewandelt, was ich höre von Freunden, die an der Uni sind. Oder auch, ne, man sieht es auch bei den Zertifizierungen. Also ich arbeite jetzt für BREEAM und wir haben...
Für wen? Sag mal kurz, was das ist.
Also das ist ein Zertifizierungssystem, das heißt BREEAM, ne?
Okay.
Und wir haben kein Marketing gemacht, nichts. Und trotzdem haben sich die Einreichungen verdreifacht. Also wir waren eigentlich, das Team ist geschrumpft, wir waren in so ein bisschen so einer Notsituation. Und trotzdem, ne, ohne dass wir da irgendwie Werbung für gemacht haben oder irgendwen eingeladen haben, uns Einreichungen zu schicken, hat sich das einfach verdreifacht innerhalb von einem Jahr. Also es ist, also ich würde sagen...
Das Bewusstsein ist dafür schon gestiegen.
Das Bewusstsein auch, aber auch viel eben, was politisch passiert. Ne? Der European Green Deal, die ESGs und so weiter, das hat schon alles eine Auswirkung.
Achso, das schließe ich das an, was wir vorher auch im ersten Block hatten mit den Baumaterialien. Es wird ja immer wieder darüber geredet, wir sollten mehr mit Holz bauen. Das Stichwort Lehm fällt immer mal wieder. Also für mich jetzt als Laien muss ich immer wieder dazu sagen, wenn ihr ob meiner Begrifflichkeiten irritiert seid, ich bin nicht vom Fach. Ist das wirklich sind das Optionen mit Holz und Lehm zu bauen? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt sicher Gründe, warum man Beton bisher immer benutzt hat. Schneller, einfacher, besser, keine Ahnung.
Ja, also es wird ja auch in Zukunft so sein, dass man auch weiterhin mit Beton bauen wird. Also beispielsweise, wir haben gerade im Büro, also ich bin jetzt auch nicht nur mit irgendwie die ganze Zeit dabei, Gebäude zu erhalten. Hin und wieder muss man halt auch mal was Neues bauen. Wir haben gerade ein Projekt in Mainz, wo wir eine neue Sporthalle bauen und die wird halt einfach gebraucht. Und das ist dann beispielsweise in der Nähe des Rheins. Und wenn ich da ein Untergeschoss baue, dann werde ich das nicht aus Holz bauen. Also das ist einfach ganz klar. Ja, da habe ich irgendwie Überflutungssituationen.
Der Rhein hat bald kein Wasser mehr. Dann ist
ja, aber das dauert vielleicht ja dann doch auch noch, hoffentlich noch lang genug.
Bis, ja, genau.
Also, denn, also das ist einfach ja auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, wir ersetzen jetzt Beton ersatzlos durch irgendwelche Lehmbaustoffe und irgendwie Holzbaustoffe. Interessant ist allerdings, dass wir auch festgestellt haben, also Architekten machen ja, um an Aufträge zu kommen, bei solchen Architekturwettbewerben mit. Das ist dann so, da kriegt man eben eine Aufgabe gestellt, entwerfe dieses oder jenes Gebäude und dann muss man auch immer so ein bisschen dazu sagen, aus was für Materialien stellt man sich denn das vor. Und wir haben auch in der Vergangenheit immer schon auch immer vorgeschlagen, ja, könnte hier ein Holzbau sein, irgendwie eine Holzkonstruktion, eine Holzfassade, irgendwas. Und bis vor, weiß ich nicht, naja, 7 Jahren vielleicht oder so jetzt mittlerweile, war das immer in diesen Wettbewerben, war das dann immer schön, ah ja, wunderbar. Und sobald ein Projekt losging, hieß es dann immer gleich, naja, okay, das war jetzt der Wettbewerb, aber jetzt machen wir ja mal hier wieder so wie immer, weil ist ja auch viel zu teuer, mit Holz zu bauen. Also natürlich kommen auch so Themen, was kostet das denn? Und die ganze Zeit sind eigentlich diese Holzbauprojekte nie gekommen, weil es halt einfach immer hieß, es ist zu teuer. Wenn wir jetzt gucken, dass das Bauen sowieso gerade sehr teuer wird, kann man sagen, das ist natürlich auch ein Problem, aber dann relativiert sich das auch. Man wird natürlich aber auch bei Holz an eine gewisse Verknappung kommen, also weil man einfach auch nicht beliebig viel Holz zum Bauen haben wird. Ja, so. Und das ist eben aber tatsächlich so, dass das jetzt auch sehr viel stärker nachgefragt wird, weil eben
auch von
den Bauherren.
Ja, okay.
Und auch im Hinblick auf, wir müssen damit ja jetzt mal anfangen, weil wir werden in Zukunft sowieso nur noch so bauen können. In irgendeiner, wann auch immer diese Zukunft ist, das stellen wir schon sehr stark fest. Und das ist wirklich bemerkenswert. Oder auch dieses, ganz kurz, wenn ich das vielleicht noch sagen kann, dieses Haus der Erde des BDA, das ist eben von 2019 und es gab 10 Jahre zuvor, 2009, ein ganz ähnliches Papier, wo eigentlich das Gleiche drinsteht. Das nannte sich irgendwie anders, ich weiß es nicht auswendig nicht. Das hat damals keinen interessiert. Ja. Und jetzt eben vor 5 Jahren, dieses Papier, das ist eben auch ja in der jenseits der Architektenschaft, also auch in der Politik und in allen möglichen Gremien und Bereichen, ist das halt auf eine ganz große Resonanz gestoßen, weil plötzlich alle merken, da ist irgendwie was dran und das stimmt eigentlich, was da steht.
Die Miriam zuckt schon die ganze Zeit, bitte.
Ja, ich nicke, ich gebe der Astrid recht. Es gibt dazu auch Studien, also vom Umweltbundesamt beispielsweise gab es die Studie Rescue, nennt die sich. Mhm. Die ist jetzt schon aus dem Jahr 2019, ist ein bisschen älter. Aber dann wurden quasi Szenarien untersucht für Deutschland, wie können wir nicht nur klimaneutral werden, sondern eben auch, was ist der Weg dahin und verschiedene Szenarien. Ne? Es gibt ja dann Szenarien, wo dieses too little, too late Szenario, wo wir weitermachen wie bisher und dann kurz vor knapp treten wir voll auf die Bremse und es reicht halt nicht, weil wir dann sozusagen viel mehr ausstoßen, als wenn wir jetzt anfangen zu reduzieren. Dann gibt es eben ein Szenario, das einzige Szenario von diesen Untersuchten und das ist eben kompatibel mit dem 1,5 Grad Pfad des Weltklimarats und da wird eben auch der Bausektor betrachtet und dann ist es eben so, dass da konkret eigentlich gesagt wird, also wir müssen mehr mit Holz bauen, ne? Das Szenario ist, wir machen jetzt viel mehr aus Holz und auch viel mehr ersetzen wir auch zum Beispiel Stahl durch Holz, zum Beispiel Funkmasken und so weiter oder durch nachwachsende Rohstoffe und da muss ja nicht immer Holz sein, aber könnte jetzt auch, weiß ich nicht, Stroh oder sowas sein, ne? Und ja, das ist eben das einzige Szenario, was funktioniert, aber eben auch nur, wenn wir weniger bauen. Also in diesem Szenario ist es dann tatsächlich so, dass wir am Ende...
Ihr nennt mir immer meine Fragen vorweg, das ist schade. Nee, mach weiter, kein Problem.
Also das geht ja besonders um jetzt nicht, ne, also um den Wohnen, um den Wohnraumbedarf. Und erstmal bleibt er gleich, stagniert er und am Ende geht er eben zurück. Also gerade wohnen wir, glaube ich, auf 47 Quadratmeter durchschnittlich pro Kopf. Und in diesem Szenario müssen es dann eben 41 Quadratmeter pro Kopf sein. Also das heißt, es gibt mehr Abriss als Neubau. So, das ist dieses Szenario, mit dem sich ein oder eines der Szenarien oder das einzige in dieser Studie, was eben kompatibel ist mit diesem 1,5-Grad-Pfad?
Wie gesagt, du hast mir einen Teil der meiner Frage jetzt abgenommen, aber ich stelle es jetzt halt trotzdem mal ein bisschen in einer anderen Form. Astrid, du hattest es vorher angesprochen, kurz mit der Verfügbarkeit von den Materialien. Ich meine, ich denke mir zum Beispiel bei dem Beispiel Holz, Wald, der soll, wir sollen damit heizen, wir sollen damit bauen. Pelletheizung, ja,
darfst du gleich mal. In dem Szenario hört das dann auf, dass wir damit heizen.
Ja, genau. Das hat sich die letzten, sagen wir mal, 2, 3, 4 Jahre vielleicht, auch kürzer, keine Ahnung, wieder ein bisschen verändert, dass es eben auch genau in die Richtung problematisch wird. Wir brauchen es fürs Papier. Der Wald soll uns als Erholungsraum dienen, ist auch letztendlich für unseren Sauerstoff mit ganz wichtig. Überfordern wir den Wald nicht, dann kommen wir wieder an das mit dem Bauen. Dann gibt es ja in der Richtung auch das Thema Ressourcenknappheit Sand, was wir kaum glauben wollen können, dürfen wir auch immer, aber scheint wohl wirklich so zu sein. Ja. Müssen wir wirklich mehr in die Richtung gehen, was die Miriam eben auch sagte, die Bedarfe überdenken, das ist ja eine der Forderungen der Architects for Future.
Ja, also das ist ein ganz interessanter Punkt. Also das ist ja auch immer wieder diskutiert worden im Zusammenhang mit diesen Niedrigenergiebauweisen im Wohnungsbau, dass man ja jetzt also in den letzten Jahrzehnten hat man sich ja sehr drum gekümmert, dass der Energieverbrauch pro Quadratmeter Wohnfläche immer mehr reduziert wurde. Und was man dabei so ein bisschen aus den Augen verloren hat vielleicht oder dann nicht immer im gleichen Zuge sagt, dass eben, das hattest du ja gerade auch angesprochen, dass dann eben der Bedarf Quadratmeter Fläche pro Kopf sich eigentlich kontinuierlich erhöht hat. Und wenn man die beiden Kurven, also das kann man ja dann auch als so eine Kurve übereinander legen, Energieverbrauch pro Quadratmeter ist dann, kann man sich vorstellen, ist halt irgendwie so eine Kurve, die immer weiter nach unten geht und dann irgendwie aber der Bedarf pro Kopf geht immer weiter nach oben. Und wenn man das sozusagen zusammenzählt, dann stellt man fest, es ist eigentlich gar nichts erreicht worden, ja? weil sozusagen dieser Minderbedarf direkt in dieses etwas verschwenderischeren Umgang mit der Fläche dann zusammengeht. Ne? Und das sind eben alles so Überlegungen. Auch im Zusammenhang mit den Materialien ist das ein interessanter Aspekt. Im Moment haben wir das Thema, dass wir ja sagen, um sozusagen Zement zu produzieren oder irgendwelche Baustoffe, ist eben der Energieeintrag sehr hoch. Wenn man jetzt voraussetzt, dass irgendwann die Energie komplett grüne Energie ist, ist ja diese Betrachtung auch eine andere. Also da werden quasi diese Werte auch, die wir den Baustoffen zuordnen, die sind letzten Endes dynamisch. Also das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren, aber man wird es immer wieder angucken müssen, in so einer idealen Vorstellung, wo man sagt, alle Energie, die wir hier verbrauchen, ist aus erneuerbaren Ressourcen, ist ja dann auch irgendwann sozusagen theoretisch egal, wie viel Energie ich jetzt für beispielsweise diesen das Recyceln von irgendeinem Beton oder auch eine Neuproduktion von irgendwas verbrauche. Und das ist eben immer alles, es ist eben ein System mit vielen Abhängigkeiten.
Mhm. Wir stoßen immer wieder an Grenzen. Grenzen des Wachstums ist es, glaubt. Also, weil du das auch mit dem Energieverbrauch gesagt hast, Astrid, das ist ja dieser Rebound-Effekt, den wir aus dem Verkehr kennen. Je sparsamer die Autos, umso größer
werden. Oder umso mehr Autos hat dann jeder plötzlich und so weiter. Das ist auch kein Beitrag. Genau. Ja, genau.
Gut. Wir sprechen nachher noch ein bisschen über die Forderungen und werden dann auch auf das Thema Abriss, Neubau der städtischen Bühnen der Oper hier eingehen. Und jetzt versuche ich nochmal, passend zu unserem Thema Perfect Day vom Lou Reed. Ja, immer noch Umweltmagazin Radio X, Greenpeace Frankfurt, bauen im Abriss, Neubau, Fortbau, wie auch immer, die neuen Herausforderungen in der Bauwirtschaft. Wir haben jetzt schon das eine oder andere besprochen und wollen wir ein bisschen lokaler werden. Die Architects for Future haben 10 Forderungen aufgestellt, an der sich die Bauwirtschaft, sage ich jetzt im Allgemeinen, orientieren soll. Und einer der Punkte ist, jetzt muss ich gerade mal auf meinen schlauen Zettel gucken, es geht da um die Forderung 2, hinterfragt Abriss kritisch. Und das ist genau das Thema bei den städtischen Bühnen, bei der Oper. Astrid, da gab es mehrere Varianten, die zur Debatte standen. Welche 2 oder 3 waren das? Kannst du das so aus dem Stand sagen?
Ja, also das ist ja eine Diskussion, die jetzt schon über Jahre, also man kann ja fast schon von irgendwie einem Jahrzehnt fast schon sprechen, hier in Frankfurt geführt wird. Die städtischen Bühnen sind eben also Anfang der 60er Jahre eröffnet worden. Damals hat man ein Gebäude, nämlich das ehemalige Theater von 1902, in eine sogenannte Doppelanlage integriert. Also da, wo heute die Oper drin ist, das war eben früher das Schauspiel. Und da, wo heute das Schauspiel ist, das ist eben ein für die Zeit Ende 50er, Anfang 60er Jahre typischer Entwurf. Damals eben ein sehr moderner Ansatz, wie man eben so ein Gebäude geplant hat. Und das ist eben so, dass die Haustechnik und auch es gab verschiedene Umbauten über die ganze Zeit. Die haustechnischen Anlagen sind veraltet. Es gibt eine ganze Menge Geräte, für die es keine Ersatzteile mehr gibt. Man versucht das immer irgendwie so ein bisschen daran rumzudoktern und an verschiedenen Stellen irgendwas da zu verbessern. Aber es muss halt einfach eine grundlegende Lösung her. Und man hat eben angefangen, das Gebäude sehr genau zu untersuchen, weil man eben von einer Sanierung ausgegangen ist am Anfang. Und dann gab es irgendwie 2017 eine Veröffentlichung von Machbarkeitsstudien, wo man dann sehr erschrocken war, weil das alles irrsinnig teuer war. Also das war damals diese immer irgendwelche hochstelligen 888 Millionen Euro waren, glaube ich, damals der höchste Betrag, der da irgendwie aufgerufen wurde. Und da sind dann alle erschrocken, weil um Gottes Willen, das ist ja so teuer, dann kann man es ja auch gleich irgendwie neu bauen und so weiter. Dann hat man natürlich aber auch noch verschiedene Anforderungen da dazu gedacht, die dann in irgendwelchen Szenarien dazu führten, dass man teilweise ein Hochhaus noch da ergänzt hat zu der vorhandenen Anlage dazu, wo man einfach auch hinterfragen musste oder dann auch hinterfragt hat, brauchen wir das denn wirklich? Also Lagerflächen in der Innenstadt von Frankfurt in so einem Hochhauserweiterungsbau dann unterzubringen, ist das vielleicht irgendwie dann ja auch nicht so ganz die richtige Idee. Und dann hat man eben angefangen, das Ganze nochmal zu untersuchen im Hinblick auf, ist es denn überhaupt machbar, das Gebäude zu erhalten und wie wäre es dann möglich? Und in dem Zusammenhang, das war 2019, da bin ich da auch so ein bisschen mit ins Spiel gekommen, weil wir im Büro von der Stadt Frankfurt einen Auftrag bekommen haben, das Planungsteam, was schon an diesem Projekt gearbeitet hat und eben diese ganzen Studien gemacht hat, auch nochmal wie so eine Art begleitende Gutachter zu begleiten und da vielleicht auch nochmal so ein paar Fragen zu stellen, die möglicherweise einfach die Kollegen gar nicht mehr stellen konnten, weil die schon zu sehr auch in dem Thema drin sind. Das geht einem ja manchmal so, wenn man schon ganz lange irgendwas macht, kommt man auf manche Sachen einfach nicht. Das fanden wir eigentlich eine sehr gute Idee. Und das Ergebnis dieser Studie war dann, dass wir sehr wohl der Meinung waren, dass man das Gebäude auch erhalten kann und da aber eben natürlich eine ganze Menge von funktionalen Mängeln, die es gibt. Also man denkt allein mal, wie geht man in das Haus rein? Also viele finden den Eingang gar nicht, weil es irgendwie dunkel ist oder irgendwie komisch man unten so irgendwie sich da so reinfädelt. Dann gibt es natürlich auch in diesem ganzen Hinterbühnenbereich, den man als Besucher nicht sieht, eine ganze Menge von funktionalen Problemen. Das haben wir aber alles nicht als unlösbar empfunden und deswegen waren wir sehr überrascht, dass dann die Stadtverordneten Anfang 2020 damals dann diese Entscheidung gefällt haben, zu sagen, dieses gesamte Gebäudekomplex, also die komplette Doppelanlage inklusive denkmalgeschütztem Foyer, wird abgerissen. Und die Varianten, die eben jetzt seit 2020 diskutiert werden, da wird gar nicht mehr gegenübergestellt eine Sanierungslösung mit Neubaulösungen, weil man sozusagen in dieser Logik dieser demokratischen Beschlüsse, also ich meine, es ist halt einfach ein Stadtverordnetenbeschluss, ja, genau. Ja, also so, ist jetzt sozusagen ja schon der Abriss ist beschlossen und jetzt vergleicht man verschiedene Neubauszenarien. Und das Neubauszenarium, was im Moment am sozusagen realistischen erscheint, ist, dass man die Theaterdoppelanlage abreißt und dass man eben davor in der auf der sogenannten Kulturmeile, nennt sich diese Lösung, also auf dem halben Weg zwischen dem Willy-Brandt-Platz und der Alten Oper, gibt es ein Grundstück, das gehört der Helaba, also der Sparkasse. Das möchte man kaufen. Da gibt es irgendwie jetzt Verhandlungen. Da steht im Moment ein intaktes Bürogebäude. So, das würde man dann da abreißen, dann würde man da ein neues Schauspielhaus hinbauen, was sich dann so ein bisschen zwischen diese Hochhausklamm, also da an der Neuen Mainzer Straße, da so rein quetschen muss, wo mir so ein paar Fragezeichen sind, wie das alles im Einzelnen funktionieren kann. Aber so hat man das jetzt irgendwie so gesagt, dass das so geht. Und wenn man das dann geschafft hat, würde die Oper da einziehen, interimsweise, in dieses neue Schauspielhaus. Und man würde dann die Doppelanlage abbrechen und an dieser Stelle dann ein Opernhaus neu bauen, was dann also eben weniger Fläche am Willy-Brandt-Platz, genau, und würde dann ein bisschen was von dieser Fläche eben dem der Wallanlage sozusagen wieder als Grünfläche zurückgeben. Das ist dieses Szenario, was da eben jetzt entwickelt wurde und wo es einfach sehr viel Fragezeichen gibt, wie eben dieser Abrissentschluss 2020 zustande kam, der aber jetzt einfach im Moment gar nicht mehr hinterfragt wird. Also das ist der Stand der Diskussion.
Genau, die Stadtforen haben ja jetzt Anfang dieses Jahres, glaube Mitte Januar war es, den Abriss beschlossen. Miriam, wir stehen hier dazu. Ihr habt euch da auch zu ein, zwei Stellungnahmen dazu abgegeben.
Ja, wir haben uns gegen den Abriss ausgesprochen, natürlich, und auch dafür eben nicht nur bauliche Lösungen zu suchen, ne? Wo mache ich jetzt, weiß ich nicht, wo kommt jetzt dies hin, wo kommt jetzt das hin, wo muss das da alles an einen Fleck, sondern eben auch zu gucken, kann man nicht vielleicht Kooperationen eingehen mit Wiesbaden oder mit anderen Opernhäusern, dass man ja vielleicht manche Stücke dann die
unterschiedliche Spielstätten mehr oder weniger.
Ja, genau. Ja. Ob man sich da nicht irgendwie, ne, nicht, also jetzt nicht nur auf diesem Spielfeld von der Taunusanlage und dem Willy-Brandt-Platz und so weiter sich austobt, sondern vielleicht auch schaut, kann man es auch irgendwie anders lösen und suffizienter dann quasi.
Das habt ihr aber für die Interimslösungen vor allen Dingen so gedacht, oder? Also weil was halt eine Riesendiskussion war immer das Thema. Also man muss ja schon sagen, ob man jetzt gerne in die Oper geht oder nicht gerne in die Oper geht. Die Oper Frankfurt hat einen ausgezeichneten Ruf.
Der Opernhaus des
Jahres in einer Tour, ja so. Und man möchte natürlich nicht, dass da so eine Pause entsteht. Und das war dann eben vor Corona diese ganze Diskussion. Wir haben das 2019 auch diskutiert. Wir haben dann gesagt, naja, das ist doch vielleicht auch eine gute Chance. Man könnte zum Beispiel einfach mal sagen, es gibt keine Spielzeitpause im Sommer, sondern man macht mal Oper am Main. So, also wenn man sich vorstellt, wie das beispielsweise
so
bei
wie der Hessische Rundfunk macht mit seinem einmal im Jahr sein Konzert an der Weser.
Ja, oder wie es halt auch bei der Weltmeisterschaft 2006 gab es ja diese Flussbühne und die soll doch jetzt, glaube ich, bei der Europameisterschaft soll das wieder genauso
nicht, aber die Fanmeile
irgendwie, ja, und irgendwie keine Ahnung. Also dann haben wir gesagt, man kann doch auch in die Messe. Dann nee, die Messe ist ausgebucht. Also jetzt durch die Corona-Zeit so sehr ausgebucht ist die Messe mittlerweile, glaube ich, dann auch nicht, wie das damals noch war. Man hat das alles nicht so richtig gewollt. Wir hatten dann extra auch noch einen Theaterplaner bei uns mit dabei, weil also unser Büro, wir haben noch nie eine Oper oder ein Theater geplant. Das sage ich auch ganz offen, weil das kann man auch rausfinden. Wir hatten dann noch Planer aus London dabei, die das auch, es gibt in London Beispiele für solche Theatersanierungen, wo es eben auch eine große Chance war, auch ganz andere Publikumsgruppen nochmal anzusprechen, gerade was die Oper betrifft. Also da hat man sich richtig, aber nicht so richtig drauf einlassen
wenn
wollen.
Wenn ich es richtig verstehe, die Elbphilharmonie soll kein Vorbild sein. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich habe so den Eindruck, wir könnten nächste Woche schon wieder eine Sendung machen. Also ganz toll, dass ihr hier wart und ich fand es jetzt eine lebhafte, gute, schöne Sendung. Mir hat viel Spaß gemacht. Das ist einmal die Astrid Wuttke, die als Architektin im BDA, ich hoffe immer die Buchstabenabfolge, Bund Deutscher Architektinnen und Architekten.
Ich mische mich schon ein, wenn ich
reinfolge. Das ist sehr schön. Ja. Und die Miriam Raben und die von den Architects for Future. Ist. Vielen Dank euch, dass ihr hier im Studio wart. Euch vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und ich hoffe, ihr hört jetzt gerade noch kurz nochmal zu. Ich habe nämlich noch zwei, drei Termine. Morgen am 24.02. gibt es im Haus am Dom eine Veranstaltung 13 bis 17 Uhr. Titel ist Sich gemeinsam wehren, Welt retten braucht alle. Auch unsere Architektinnen, die hier sind, wir wollen alle die Welt retten. Es gibt Workshops zum Thema Mobilität, Wohnen, Streik gegen Faschismus, Rassismus. Haus am Dom-frankfurt.de, da wäre eine Anmeldung erforderlich, könnt ihr mal am Haus am Dom nachschauen. Am Montag, 26.02. gibt es von 19 bis 21 Uhr eine Podiumsdiskussion unter dem Titel Braucht Frankfurt den Fernbahntunnel? Wir landen schon wieder beim Bauen. Es geht ja auch beim Fernbahntunnel um immensen Ressourcen und allem drum und dran. Diskussion mit Vertreterin von der DB, Verkehrsinitiativen, Verkehrsdezernat in Kooperation mit dem DGB und am 1.3. Klimastreik Frankfurt, Fridays for Future Frankfurt und Verdi unter dem Motto, wir fahren zusammen. Vielen Dank euch, wie gesagt, fürs Zuhören. Bis zur nächsten Sendung. Und ich habe jetzt mal noch ein paar Takte von Sonny Rollins und Don't Stop the Carnival. Dafür werden jetzt die Leute von der Virusmusik sagen. Danke, tschüss.